An einem sonnigen Septembernachmittag im Jahr 1979 stand ich am Strand von Newport auf Rhode Island. Die Brown University hatte im Rahmen ihrer Einführungswoche für die Erstsemester einen Ausflug organisiert. Den ganzen Tag war ich geschwommen, hatte Football und Frisbee gespielt. Glücklich und erschöpft hatte ich beschlossen, vor der Rückkehr zum Campus noch etwas die Abendsonne zu genießen. Nicht weit von mir entfernt saß eine Gruppe gut aussehender Typen, die einen gelangweilten Eindruck machten. Sie waren eindeutig Absolventen irgendeiner Privatschule. Man erkannte diese Leute sofort, sie saßen immer etwas abseits von den anderen, ein blasierter, selbstzufriedener Haufen. Sie trugen Vierney-Sonnenbrillen und ließen ihre Hemden über die weit geschnittenen Kniehosen hängen. Nur einer unter ihnen, ein gut aussehender Typ mit sportlicher Figur und einem dunklen Lockenkopf, schien sich zu amüsieren und tobte im Wasser herum. Ich hatte gerade als Externer die Lawrenceville School hinter mir, eine reine Jungenschule in New Jersey. Den Sommer nach dem Schulabschluss hatte ich in Venice Beach, Kalifornien, verlebt. Dort hatte ich gesurft, Bier getrunken und jeden Tag bis zum Sonnenuntergang draußen verbracht. Ich war fest überzeugt davon, den Strand besser zu kennen als jeder andere. Nun war ich 18 Jahre alt, wollte mich unbedingt gegen die Konkurrenz behaupten und gedachte deshalb, den Tag zu nutzen, um mich unter meinen neuen Kommilitonen als richtiger Mann hervorzutun. Ich hatte mehr Volleybälle geschmettert, mehr Wellen geritten als jeder andere. Die hier neben mir saßen, sahen aus wie auf einem Modefoto. Äußerlich hatte ich mit ihnen nicht viel gemeinsam. Ich war 1,90 Meter groß und wog 95 Kilo, war also vom Körperbau her eher wie ein Farmerjunge aus dem Mittelwesten und nicht wie der Sprössling einer reichen Ostküstenfamilie. Mein Haar war voller Algen und im Mund trug ich das stählerne Kunstwerk eines Kieferorthopäden. Später bemerkte ich zu meinem Entsetzen, dass ich Algenteilchen in genau dem gleichen Grün wie das Yin-Yang-Symbol auf meinen Surfshorts in meinen Zahnklammern verfangen hatten. Aber all das schien dem Lockenkopf, der mir bereits vor ein paar Minuten aufgefallen war, nichts auszumachen. Er kam auf mich zu, streckte die Hand aus und sagte, »Yo, ich heiße John, und du?« Nicht weniger freundlich antwortete ich, »Rob Littell«, und wir schüttelten einander die Hände. Ungefähr eine halbe Stunde lang tauschten John und ich Highschool-Geschichten aus. Er war in Andover gewesen, einer angesehenen Schule in Massachusetts. Ich erzählte ihm, dass ich Mitglied des Lacrosse-Teams der Brown University wäre. Er meinte, er habe noch nie einen Mannschaftssport gespielt, aber er überlege, es mal mit Rugby zu versuchen. Wir verstanden uns auf Anhieb. Er war cool, witzig und voller Tatendrang. Er konnte über meinen ausgefallenen Humor lachen. Mir gefiel sein herrliches Selbstvertrauen. Jemand blies eine Trillerpfeife und wir trotteten zurück zu den alten gelben Schulbussen. Auf dem holprigen Weg zurück nach Providence kämpfte ich mit einem flauen Gefühl im Magen und mit den Kopfschmerzen, die ich von den Abgasen bekam. Da hörte ich meinen neuen Zimmergenossen Bradley Foster sagen, dass der Typ, mit dem ich gerade gesprochen hätte, John F. Kennedy Jr. sei. Das war mir neu. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass er auch an der Brown studierte. Ich wusste nicht einmal, dass er so eine große Nummer war. Auf der Highschool stand für mich Sport im Mittelpunkt, sonst gar nichts. Falls das Magazin People damals existiert hat, dann zumindest nicht bei uns zu Hause. Was Bradley anging, so sagte ich nur, John scheine soweit ganz in Ordnung zu sein und konzentrierte mich wieder auf meine Übelkeit. Ich erinnere mich, irgendwie stolz auf meine Unkenntnis gewesen zu sein.